Wir haben damals so 2015 erkannt, dass gerade so der grenzüberschreitende E-Commerce, dass es eher ein Thema war, auch ein Privileg war so für Großkonzerne. Weil es gab immer noch eine Hürde, obwohl wir über so diesen Binnenmarkt reden, es gab immer noch eine Hürde, die viele abgehalten hat, quasi international zu verkaufen, das ist das Thema Steuern. Weil du musst quasi, wenn du international verkaufst, musst du ab dem ersten Paket mehr oder weniger deine Steuern in den einzelnen Staaten abführen. Und das können die Konzerne machen. Die haben ihre internen Steuerabteilungen, sie haben die Big Four in jedem EU-Staat mandatiert, aber die kleinen Unternehmen können das eben nicht. Sie können es sich nicht leisten. Und da sind wir eingestiegen in diese Lücke, genau.
Herzlich willkommen, ich heiße Christoph Bursek. Unser Pod ist Digitale VorreiterIn, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Roger Gothmann kommt aus der Finanzverwaltung, hat aber gemerkt, dass er etwas mehr moven und shaken möchte. Roger hat daher vor einigen Jahren das Unternehmen Textdo mitgegründet und hilft schwerpunktmäßig E-Commerce-Unternehmen mit grenzüberschreitenden Transaktionen bei der sauberen Buchhaltung. Das ist also weniger schlaflose Nächte und bessere Steuerung. Es gibt unfassbar viel zu beachten. Darum war E-Commerce für unterschiedliche Länder früher eher den großen Playern mit großen Steuerabteilungen vorbehalten. Aber inzwischen kann ich dank zum Beispiel Plattformen wie Amazon oder Otto auf der einen und Anbietern wie Textdo auf der anderen Seite auch ohne eigenes Steuer-Know-how international Kunden mit meiner Ware beliefern. Roger erklärt uns, wie Textdo Produktentwicklung macht, wie sie wachsen, warum er für das Content-Marketing so wichtig ist und warum sie manche Initiativen auch gern mehrfach versuchen, zum Beispiel die Internationalisierung. Viel Spaß mit Textdo bzw. Roger, jetzt geht's los. Ich freue mich, dass du hier bist. Herzlich willkommen, Roger.
Vielen Dank für die Einladung, Christoph.
Hatte ich das richtig verstanden, dass zum Beispiel in Polen oder in der Tschechischen Republik irgendwie 36% Umsatzsteuer herrschen?
Nee, 36% nicht. Ich glaube, der höchste Steuersatz, den gibt es aktuell in Ungarn, der liegt bei 27%.
27%, okay, wow. Und das ist Mehrwertsteuer dort?
Das ist Mehrwertsteuer dort, genau.
Okay, weißt du, ob die dann dafür weniger andere Steuern zahlen oder?
Bei den Ertragssteuern sicherlich schon. Ne? Da sind wir, glaube ich, in Deutschland schon Vorreiter. Dagegen sind wir auf der Umsatzsteuerseite eher ein Steuerparadies. Ne? Also da sind wir schon von den Steuersätzen schon mit am niedrigsten
Level. Okay, also jedenfalls besonders niedrig, wenn ich in der Hotelbranche und im Gaststättengewerbe arbeite, glaube ich. Da sind es 7%, oder?
Da sind 7%, ne? Wenn man nach Skandinavien schaut, ne? Die rechnen ja so pauschal in der Regel mit 25% auf alles dann.
Ja, okay, wow. Aber ich will gar nicht vorweggreifen. Du hast Textdo gegründet, das habt ihr vor 8 Jahren, 2016, glaube ich, gemacht. Davor hast du promoviert zum Thema Finanzen?
Zum Thema Finanzen, genau.
Ja, okay. Und davor hast du tatsächlich auch in der Finanzverwaltung gearbeitet, eine gute Dekade, und hast dich dort darum gekümmert, dass Leute ihre Steuern zahlen.
Dass Leute ihre Steuern zahlen. Ich war sogar die ersten Jahre Betriebsprüfer. Das heißt, ich bin rausgefahren zu den Unternehmen, habe deren Buchhaltung auseinandergenommen und habe dann so mehr Ergebnisse quasi für Vaterstaat nach Hause geschleppt, ja.
Was sind so die Top-No-Gos, die ich als Unternehmer machen sollte, wenn ich eine Betriebsprüfung bei mir vor Ort habe?
Auf keinen Fall dem Prüfer so ein bisschen Löwenfutter vorwerfen. Das habe ich oft erlebt, wo dann der Steuerberater sagt, ja gut, ich habe schon mal die Rechnung geordnet, schauen Sie sich mal die ersten 10 besonders an. Ich habe natürlich dann alle angeschaut, ne, und dann war immer dicke Luft, ja.
Ah, okay, aber das tatsächlich so dieses Futter, dieses Wort habe ich auch schon mal vom Steuerberater gehört. Okay, also das kommt nicht gut an.
Das kommt gar nicht gut an. Aber man weiß, da steckt wahrscheinlich dann noch mehr dahinter, ne?
Okay, und gibt es auf der anderen Seite Dinge, die ich irgendwie, die ich gut machen kann, also außer natürlich gute Steuern zu bezahlen, aber gibt es da irgendwas, wo man irgendwie gut mithelfen kann, dass es irgendwie mit guter Stimmung oder möglichst reibungslos abläuft?
Ja, einfach transparent sein. Ne? Viel miteinander reden. Das heißt, die Prüfungen laufen dann immer am besten, wenn man miteinander spricht. Mhm. Und es liegt auch viel am Prüfer. Das heißt, ich habe dann gleich häufig nach dem ersten Tag mal so ein erstes Abschlussgespräch gemacht, habe gesagt, wo stehe ich gerade, ne? Wo sehe ich gerade gewisse Herausforderungen, einfach viel kommuniziert. Und das ist eben wichtig, ne? Dass da irgendwie so gleich von Beginn an so Fronten entstehen.
Wenn ich 10-mal geprüft werde und mit 5 Prüfern bin ich freundlich, stelle den Kaffee hin, mache das Fenster auf und sage, hier, ich bin ein Zimmer weiter, wenn du Fragen hast, und 5 Prüfer behandle ich, als würden sie mich im Alltag stören. Glaubst du, es gibt auch unterschiedliche Ergebnisse oder ist das eine sehr objektive Arbeit?
Es sind immer Menschen, ja. Und natürlich wird das auch irgendwo Auswirkungen haben. Es sollten keine drastischen Auswirkungen haben. Und der Prüfer hat natürlich auch mal einen gewissen Ermessensspielraum. Ne? Ja. Und gerade im Steuerrecht reden wir ja so viel über Formalismen. Das kann ja ein Unternehmer im Alltag gar nicht mehr komplett handeln. Und ich sage auch immer, selbst im E-Commerce, du wirst niemals 100% steuerlich compliant sein. Das ist nicht möglich. Ne? Dafür haben wir einfach ein zu komplexes Steuerregelungswerk.
Ja. Du hast, glaube ich, mir von erzählt, dass du der erste Akademiker bei euch zu Hause warst, dass du gesagt hast, Papa, Mama, ich möchte keine Ausbildung machen, ich möchte nicht in der Sparkasse sitzen, sondern ich möchte studieren. Da haben sie gesagt, Hurra.
Da haben sie gesagt, Hurra, mach das gerne, aber bezahlst dann auch gerne selber. Ja. Und dann bin ich in der Tat bei der Finanzverwaltung gelandet. Ja. Da gibt es so ein duales Studium, wo man quasi immer so ein halbes Jahr an der Fachhochschule ist, dann quasi so dogmatisch so Steuerrecht eingehämmert bekommt. Und dann ein halbes Jahr im Finanzamt, dann die Praxis lernt und dann kriegt man das noch bezahlt, ja.
Als du dann angefangen hast zu studieren, das erste Jahr oder die ersten zwei Jahre waren um, hast du da gesagt, Mensch, da habe ich aber eine gute Entscheidung getroffen, oder hast du auch gemerkt, so, oha, mal gucken, wie das alles noch wird?
Ich habe mir gedacht, da wirst du wahrscheinlich nicht allzu lange bleiben.
Ja,
okay. Weil es dann doch wirklich sehr dogmatisch war. Ja. Ne? Und ich meine, gerade im Vorstellungsgespräch wurde so viel über Mathekenntnisse und analytisches Denkvermögen so abgefragt. Und dann kommst du da rein und dann lernst du quasi nur Dinge auswendig. Ja.
Ja. Was ist, was muss man für analytisches Denkvermögen mitbringen? Also gibt es da so typische Fragen oder einen typischen Test, der dir noch einfällt?
Ne, Test nicht wirklich. Also im Vorstellungsgespräch wurde ich unter anderem gefragt, was für Zeitung ich lese. Ja. Und insofern, was das betrifft, Test gab es da nicht wirklich.
Was schätzt du, was da eine gute Antwort gewesen wäre? Welche Zeitung? Also
die haben sicherlich erwartet, ne, dass ich vielleicht so das Handelsblatt
den Steuerberater
nenne oder genau, das deutsche Steuerrecht, ja, ja. Die DSTR. Ja. Ich hatte mir sogar lustigerweise gesagt, die Bild-Zeitung, und dann saß dann quasi mein zukünftiger Finanzamtsvorsteher mir gegenüber, der war natürlich ganz schockiert. Ich habe gesagt, wie kann man denn die Bild-Zeitung lesen? Dann konnte ich das quasi noch so ein bisschen mit
Nähe zum Volk.
Genau, auch hier mit der verlorenen Ehre der Katharina Blum retten, ne? Also quasi die Literatur, Literatur Nobelpreis, und konnte mich aus der Affäre ziehen.
Okay, du hast dann irgendwann gemerkt, glaube ich, dass du schon für die nächsten Dekaden, die eigentlich im Grunde vorhersehen kannst, wie dein Leben läuft, wenn du in der Karriere bleibst, und hast du dann nochmal entschlossen zu promovieren. Das hast du dann in Hamburg gemacht. Wie könnte man dein Promothema zusammenfassen in zwei Sätzen?
Ein Promothema kann man in zwei Sätzen zusammenfassen, indem man sagt.
Sagt man Promothema? Ich habe mir das ausgedacht.
Ich glaube nicht. Man sagt ja, wirklich Dissertationsthema.
Danke.
Ich habe so in zwei Themenbereichen promoviert, also so kumulativ. Ich habe drei Paper geschrieben. Bei zwei Papern ging es darum, wie verhalten sich Menschen unter Risikobedingungen? Na, wie irrational sind sie dann teilweise auch? Das war das eine Thema. Und das zweite Thema ist, wie Kapitalstiftung, da gibt es in Hamburg massenweise von, wie sollten die effizient ihr Geld anlegen, damit sie möglichst effizient mit den Erträgen wirtschaften können?
Das sind zwei Themen, zu denen ich auf jeden Fall nochmal eine Rückfrage habe. Hast du noch ein schönes populistisches Beispiel aus der Risikogeschichte, zu der du geforscht hast?
Aus der Risikogeschichte, da war ich sogar selber betroffen. Und deswegen fand ich das selber spannend. Ich habe das erste Mal angefangen, so meine Konfirmationsgelder Zeiten des neuen Marktes zu investieren. Und das ging natürlich eine Zeit lang gut. Das heißt, alles geht nach oben. Und irgendwann bricht der
Konfirmation
Markt.
Konfirmation in MacPom,
ja,
auf,
ja.
Auf eigenen Notenstand aber, oder?
Ich komme aus einem protestantischen Haushalt. Okay. Das dann schon. Und
immerhin.
Genau, dann investierst du da so Aktien und irgendwann geht das ganze Berg runter.
Ja.
Und dann kommt so dieser erste Behavior Bias quasi zur Anwendung, dass du versuchst halt diese Verluste einzugrenzen. Dann gehst du immer größere Risiken ein. Ne? Das heißt, ich bin dann quasi vom Aktieninvestment hin zu
Optionsscheinen. Das heißt, du hast gesehen, ich habe 100 Mark verloren, jetzt muss ich aber 200 Mark gewinnen.
Exakt. Ne? Das ist so ein klassisches Verhaltensmuster, wie es auch so Kahneman, Tversky auch in ihren populärwissenschaftlichen Büchern beschreiben. Dann kommst du quasi vom Aktieninvestment hin zu Optionsscheinen, ne? Um das wieder rauszuhören.
Ah, das ist ja spannend. Ich habe gerade gestern so ein ganz furchtbares Meme gelesen, wo ich auch dachte, so, oh, auf Gottes Willen, hoffentlich glaubt das kein Mensch. Da stand drin, Spielsucht ist nur eine Erfindung der Casinos, weil sie nicht wollen, dass du ihr Geld gewinnst. Und dachte ich so, ja, wahrscheinlich gibt es tatsächlich Leute, die das denken oder befürchten. Okay, toll. Das zweite Thema, war ich beim ersten Thema so hängen geblieben. Das zweite Thema ging um
Stiftung, ne?
Stiftung, genau.
Effiziente Kapitalanlegen, ja.
Stiftungen habe ich auch gerade kürzlich gelernt, weil irgendwie, genau, dass man, Stiftungen sind ja wahnsinnig tolle Vehikel, um zu sagen, ich habe irgendwie Geld verdient und ich möchte dafür sorgen, dass unter den schlimmsten Bedingungen mir das keiner mehr wegnehmen kann, glaube ich, ne?
Das sind auch die Privatstiftungen, und ich habe eher so im Bereich öffentlich-rechtliche Stiftung promoviert. Das heißt, na, da legen so die reichen Hamburger ihr Geld an und dann sagen sie, es gibt so einen Stiftungszweck, zum Beispiel, ich möchte, dass hier der soziale Wohnungsbau gefördert wird.
Ja.
Oder es gibt eine ganz alte Stiftung in Hamburg, schon seit 250 Jahren, die schickt jedes Jahr so warme Unterwäsche an verwitwete Frauen zum Beispiel.
Ne? Immer noch?
Immer noch, ja, genau. Und das ist halt die Frage, ne? Wie legen die kapitaleffizient an, dass sie quasi in alle Ewigkeit.
Und diese Stiftungen, die sind komplett altruistisch? Also die. Ah, okay.
Müssen sie sein, sonst werden sie vom Finanzamt nicht anerkannt. Genau.
Und die werden dann ausgestattet irgendwann mal mit dem Stiftungskapital. Genau. Und dann passiert genau das. Die haben irgendwie Kosten. Die haben auch einen Stiftungszweck, der irgendwie Geld kostet. Genau. Aber dürfen sie auch Geld selbst verdienen?
Sie dürfen auch Geld selbst verdienen und in der Regel machen sie das quasi über die Erträge des Stiftungskapitals, ne? Also okay. Dividenden, Zinsen oder wenn sie Immobilien investieren, dann eben Mieteinnahmen.
Aber es ist untypisch, dass ich jedes Jahr wieder Geld reinschieße in die Stiftung, sondern eigentlich soll die selbst klarkommen.
Genau, okay. Ne? Schiebt einmal den Kapitalstock rein und dann sollen die Erträge quasi den Stiftungszweck ein bisschen alle Ewigkeit erfüllen.
Und auch da in zwei Sätzen zusammengefasst, was sind da die besten Methoden oder was ist so ein Ertragsprozentsatz, den man da ungefähr im Jahr erzielen möchte?
Das ist die Frage und auch da kommt wieder so diese Verhaltensökonomie zum Tragen, dass halt gerade die Stiftungsmanager wahnsinnig risikoavers sind. Das heißt, die investieren dann häufig so in Zinspapiere und wundern sich dann, wenn quasi nach Inflation nichts mehr übrig bleibt. Mhm. Und das konnte ich dann quasi zeigen anhand so stochastischer Simulation, dass man langfristig, und das ist ja eine Erkenntnis, die hört man in jedem Finance-Podcast, eben auch in Aktien investieren sollte.
Mhm. Und dann hat man im Durchschnitt irgendwie 6-8%.
Dann hat man im Durchschnitt 6-8% in der Tat. Ne? Und nach Inflation bleibt dann natürlich noch was übrig für den Stiftungszweck.
Bis auf die 2 Jahre, wo die Inflation höher als 8% sind. Okay. Ja. Toll, spannend, vielen Dank. Also hat mir schon mal bisher geholfen, vielen Dank. Jetzt kommen wir endlich zu deinem Unternehmen, Textu. Was habt ihr im Markt erkannt, wo ihr gesagt habt, Mensch, da muss es jetzt Textu hin?
Wir haben damals auch in der Vorgründungsphase 2015 erkannt, dass gerade so der grenzüberschreitende E-Commerce, dass es eher ein Thema war, auch ein Privileg war so für Großkonzerne. Weil es gab immer noch eine Hürde, obwohl wir über so diesen Binnenmarkt reden, es gab immer noch eine Hürde, die viele abgehalten hat, quasi international zu verkaufen, das ist das Thema Steuern. Weil du musst quasi, wenn du international verkaufst, musst du ab dem ersten Paket mehr oder weniger deine Steuern in den einzelnen Staaten abführen. Und das können die Konzerne machen, ne? Die haben ihre internen Steuerabteilungen, sie haben die Big Four in jedem EU-Staat mandatiert, aber die kleinen Unternehmen können das eben nicht. Ne? Sie können es sich nicht leisten. Und da sind wir eingestiegen in diese Lücke, genau.
Hattet ihr im Bekanntenkreis irgendwie ein Unternehmen, das das gemacht hat und gesagt hat, Mensch, bei uns ist das so schwierig? Oder ist das wirklich so am Reißbrett entstanden, die Idee?
Das ist quasi mit Skin in the Game entstanden, weil ich quasi neben der Promotion, man ist ja quasi wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni und das Salär ist sehr, sehr überschaubar. Ich habe nebenbei noch Steuerkanzlei im Steuerrecht beraten und bin dadurch Zufall in diese E-Commerce-Schiene gerutscht. Und habe gemerkt, ja, wir verdienen halt in der Beratung schön ein paar tausend Euro für tolle Gutachten. Und am Ende des Tages habe ich dann den Unternehmer gefragt, ja, guck mal, jetzt habe ich hier dieses tolle Gutachten, habe ich auch ein gutes Geld bezahlt, aber wie setze ich das in der Praxis um? Ja, wie bringe ich jetzt meine Steuern da ans Finanzamt in Paris oder in Polen?
Ich glaube, du hattest gesagt, ungefähr 2.500 Kunden habt ihr gerade. Wie kann man die noch weiter segmentieren? Sind das überwiegend Unternehmen, die Multimillionenumsätze machen oder sind das zum Großteil Unternehmen, die bis 1 Million Euro Umsatz im Jahr haben? Wie groß sind die ungefähr?
Also zu unseren Kunden zählen sowohl so Startups als auch teilweise auch Großkonzerne. Selbst ein Beiersdorf ist ein Kunde von uns. Man muss aber sagen, unser Ansatz ist ein Plug-and-Play-Ansatz. Das heißt, wir gehen rein und man connectet dann sein ERP-System, sein SAP oder sein Central oder sein Bilby direkt mit uns. Wir ziehen jetzt die Daten raus, bewerten sie steuerlich und können sie dann quasi an die Finanzbehörden melden und machen auch die Buchhaltung. Das heißt, das funktioniert in so einem großen internationalen Konzern eher dann nicht. Ne? Sprich, das heißt, so unser ICP, also Customer Profile, das sind eher so Unternehmen im Segment, würde ich sagen, so 1 Million bis 100 Millionen Euro Jahresumsatz.
Nun ist gerade bei so einer Plattform, wie ihr sie gebaut habt, der Wert darin, dass ihr sagt, ganz viele Länder, ganz viele Plattformen, ganz viele Steuersysteme. Aber so kann man ja nicht starten. Wie habt ihr denn priorisiert und was waren so die ersten Länder und die ersten Plattformen, wo ihr sagten, die müssen rein, damit wir überhaupt Kunden bekommen können?
Das war auch so mein erstes Learning so als Steuerrechtler, weil Steuerrechtler will man immer alles gleich perfekt machen zu Beginn. Und insofern mussten wir da echt nochmal so 2 Schritte zurückgehen. Und man kommt natürlich hier in Deutschland, Europa an Amazon nicht vorbei. Das heißt, wir haben gesagt, wir fokussieren uns erstmal auf das Thema Amazon, weil Amazon auch das Thema selber Internationalisierung sehr, sehr stark prescht und vorantreibt. Das heißt, das war das erste Produkt, unsere Amazon-Schnittstelle. Und dann, sage ich mal, diese Amazon-Pan-EU-Staaten. Amazon hat ja so Kernmärkte. Das sind so 5, 6 Märkte, auf die wir uns erstmal fokussiert haben im ersten Schritt.
Ich habe neulich irgendwann mal mit einem Auge gelesen, dass die Händler, die in Deutschland verkaufen, zu 90% Chinesen sind oder so. Also eine wahnsinnig hohe Zahl. Glaubst du, das klingt nicht komplett unrealistisch?
Also auf Amazon sind es, und das ist, glaube ich, letzten Jahre schon recht stabil gewesen, so immer so 60-65% der Händler, die auf Amazon aktiv sind. Klar, wenn ich auf so eine Temu-Plattform gehe, dann sind es ja natürlich fast 100% dann, ja.
Okay. Und dann seid ihr losgelaufen. Wie habt ihr dann angefangen, Vertrieb zu machen?
Wir haben Vertrieb gemacht und das ist unsere DNA und dafür brenne ich auch immer über Content. Das heißt, ich habe dann angefangen, einen Blog zu schreiben, aufzubauen und den schreibe ich mittlerweile immer noch, wo ich dann eben auch versuche, und ich glaube, das gelingt mir hoffentlich auch ganz gut, diese komplexen Steuerthemen so runterzubrechen, dass man sie auch versteht.
Oh, das finde ich aber sehr interessant. Was ist so das letzte Thema, über das du gebloggt hast?
Letzte Thema ist jetzt die anstehende Umsatzsteuerreform, VAT in the Digital Age, wo man quasi versucht, das Umsatzsteuerrecht noch mehr auf das Thema E-Commerce zuzuschneiden. Und da habe ich jetzt ein bisschen berichtet, wie gerade so der aktuelle Stand ist.
Ich hatte mal mit einem anderen Steuerunternehmen zu tun und da hatte ich dann mitbekommen, dass die wahnsinnig viel Suchnachfragen, Traffic über so ein, zwei, drei Themen bekommen. Wann ist irgendwie Abgabesteuererklärung? Wo finde ich meine Steuernummer? Wo finde ich meine Steuerklasse? Also eigentlich so die Klassiker. Ja. Aber die werden dann irgendwie gefühlt 2 Millionen Mal gesucht, wenn es irgendwie soweit ist. Und darüber, wenn man da irgendwie gut positioniert ist, kann man ganz toll Traffic bekommen. Was sind für eure Kunden die typischen Sachen, wessen wegen sie gerne auf so einen Blog kommen oder vielleicht auch zu Google rennen und irgendwas eintippen?
Spannende Frage. Ich muss gestehen, dass ich, glaube ich, die ersten Jahre das gar nicht so analytisch gemacht habe, sondern ich habe diese Probleme gesehen und habe ich dazu einmal ein Thema geschrieben, ohne jetzt irgendwie so Keyword-Research zu beschreiben oder betreiben. Und dann habe ich einmal diese Artikel genommen und das hat damals noch extrem gut funktioniert, einfach den Händler-Community reingepostet.
Und da so auf Facebook und so weiter?
Auf Facebook vor allem, ja genau, da gibt es so große Händler-Communities, 20, 30.000 Händler, die sich da quasi versammeln. Ja.
Wortfilter
zum Beispiel, genau, oder die digitalen Rockstars, genau.
Ja. Okay. Muss man da, also du hast dann ja einen Mehrwert gestiftet, indem du gesagt hast, hier ist irgendwie etwas, was für euch irgendwie hilfreich sein kann, aber ist das einfach oder sagen sie, das ist doch Werbung? Also wie hast du das wahrgenommen?
Weil wir, glaube ich, immer schon relativ nerdig rüberkamen. Das heißt, bei uns stand wirklich so das Thema im Vordergrund. Ja. Ne? Und meine Marketingabteilung musste mich manchmal ein bisschen einbremsen und sagen, Roger, ne? Wir müssen ja auch Leads generieren.
Ja.
Weil für mich immer, wie gesagt, ist es wichtig, so dieses Thema erstmal in den Vordergrund zu stellen. Insofern war das offen gestanden nie ein Thema. Also selbst damals der Gruppenadmin hat gesagt, geil, ne? Endlich schreibt mal jemand dieses Zeug hier so runter, dass jemand versteht.
Ich sehe gerade bei euch Rechnungsdatum gleich Steuerdatum, ein großer Irrglaube. Das ist ein Artikel, ich glaube, aus Anfang dieses Jahres. Der ist wahnsinnig erfolgreich. Was lerne ich darin?
Daran lernt man quasi so eine alte Buchhalterweisheit, die im E-Commerce gar nicht mehr greift. Ne? Und wir werten ja diese Transaktionsdaten aus. Und dann riefen mich immer so erbost Steuerkanzleien und haben gesagt, Herr Guckmann, Sie haben ja diese Transaktionsdaten komplett falsch ausgewertet.
Ja.
Weil das Rechnungsdatum, ne, das liegt ja erst 3 Wochen in der Zukunft, wo ich sage, ja, das Rechnungsdatum hat keine Relevanz. Da habe ich erstmal versucht, über diesen Content diesen Irrglauben, sagen wir mal, aus der Welt zu schaffen.
Wenn du, also wahrscheinlich ist Bloggen nicht deine Hauptverantwortung bei Tagstu. Wie verbringst du eine typische Woche?
Eine typische Woche verbringe ich damit, dass ich mit Kooperationspartnern spreche, entweder direkt oder indirekt.
Was könnten Kooperationspartner sein?
Das sind insbesondere Unternehmen in der Steuerwelt, natürlich so Steuerkanzleien. Also Steuerkanzleien sind nicht direkt unsere Kunden, aber es sind unsere Anwender und unsere wichtigsten Multiplikatoren. Das heißt, mit denen stehe ich regelmäßig im Austausch, schaue, wo drückt da der Schuh, was sind deren Themen und versuche sie dann eben auch auf übergeordneter Ebene mittlerweile auch zu platzieren.
Falls eine neue Steuerkanzlei mit euch anfängt zusammenzuarbeiten, habt ihr so einen Daumenwert, die bringen dann automatisch 3 neue Kunden oder 30 oder einen?
Das ist schwierig und ist auch eine extrem gute Frage. Es funktioniert nur dann, wenn die Steuerkanzlei sagt, ich möchte mich wirklich auf E-Commerce fokussieren. Wenn eine Kanzlei jetzt mal ankommt, das sehe ich halt häufig, und die sagt, ja, wir testen das mal aus, bringen mal so ein Mandat mit, dann weiß ich genau, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Denn E-Commerce unterscheidet sich von anderen, sag ich mal, Segmenten in dem Bereich schon fundamental. Ne? Du musst dein Wissen investieren, du musst in auch Technologie investieren. Wenn du es mal so nebenbei antesten willst, geht's in die Hose.
Was sind für dich die Hauptunterschiede, die man steuerlich im E-Commerce hat? Also wahrscheinlich einmal genau das, dass man irgendwie Cross-Border unterschiedliche Anforderungen hat. Gibt's noch andere Cases? Gibt's so typische Schwachstellen, wo du, wenn jemand sagt, ach, ich mach E-Commerce Cross-Border, dass du sagst, ich habe 3 Attribute von dir, kann ich schon vorhersagen, ohne dich zu kennen?
Genau, du bist ja quasi unmittelbar so im internationalen Steuerrecht. Ne? Das waren ja bis vor kurzem nur große Handelskonzerne mit ihren entsprechenden Steuerabteilungen. Das heißt, diese 3 Themen sind, das oberste Thema ist für mich so das Thema Daten. Also du generierst als E-Commerce-Unternehmen jeden Tag riesige Datenmengen. Und dann wirklich zu wissen, welche sind steuerlich relevant und welche nicht, das weißt du häufig sogar noch nicht mal die Steuerkanzlei. Das heißt, das ist wirklich das entsprechende A und O. Und dann musst du auch jede Transaktion entsprechend steuerlich bewerten können. So. Und wenn du anfängst, das so irgendwie so semi-manuell zu machen, geht's in die Hose. Ja.
Ich zahle ja bei euch, also ihr macht das ja nicht umsonst, ich zahle ja Geld für eure tolle Dienstleistung oder für eure tolle Software. Und wahrscheinlich ist es auch ein Problem, dass wenn ich sage, ich kriege das ohne euch hin, dass ich das erst 4 Jahre später merke oder 5 Jahre, wenn ich mal geprüft werde, oder?
Ja. Das ist das Schöne, weil wir können unsere Dienstleistung auch rückwirkend dann quasi wieder verkaufen und das machen wir dann häufig auch. Ne? Und ja, aber das kann natürlich passieren, ne? Weil du merkst
ja. Du meinst, man kann zu euch kommen mit den Daten auch für die letzten Jahre?
Ja, natürlich.
Also, okay.
Natürlich. Und das heißt, das hat man noch einen gewissen Sondereffekt dann gerade auch.
Also ich kann ex-Tunk dann mit euch zusammenarbeiten.
Exakt. Okay. Ne? Das ist das Schöne. Und ja, wie du sagtest, ne? du selber als Unternehmer merkst den Fehler ja gar nicht. Ja, häufig auch die Steuerkanzlei gar nicht. Ne? Die sehen ja nur häufig irgendwelche komprimierten Daten, die ganze Komplexität dahinter in den Einzeltransaktionen sehen die gar nicht dann.
Ist das dann so ein Event, also ist das dann so ein Beispiel, dass die Strafahndung ist das falsche Wort, ne? Wie heißen die Steuerprüfer?
Betriebsprüfer, ja.
Dass die dann kommen und sagen, oh, wo sind denn hier? Das sieht aber nicht gut aus. Und dann haben die Unternehmen aber noch die Chance, zu euch zu gehen und zu sagen, könnt ihr mir helfen, da Ordnung reinzubringen?
Ja, dann ist das Kind häufig schon so in den Brunnen gefallen. Ne? Also wenn der Betriebsprüfer das aufgreift, dann ist es schon zu spät.
Okay.
Ne? Idealerweise kommt man dann vorher zu uns.
Was sind, mal angenommen, ich habe jetzt jedes Jahr 1 Million Euro Umsatz, habe 3 Jahre mich nicht gut drum gekümmert. Was kann mir dann da passieren?
Riesenfehler, den wir häufig sehen, gerade so im internationalen Kontext, ist, dass du als Unternehmer gar nicht checkst, dass du überhaupt im Ausland steuerpflichtig bist. Das heißt, du führst auf diese 3 Millionen jedes Jahr einfach die deutsche Steuer ab, deutsche Umsatzsteuer ab, hättest aber einen Großteil davon schon im Ausland abführen müssen.
So. Das heißt, ich muss einmal die Steuern nachzahlen und habe auch noch viel weniger Gewinn, als ich vielleicht dachte, ne?
Ja, natürlich. Das heißt, du versteuerst quasi jede Transaktion doppelt, ne? Ja. Einmal hier in Deutschland, einmal im Ausland. So. Und das dann rückgängig zu machen, ist wahnsinnig komplex.
Ist das auch strafrechtlich relevant? Also wird mir das nur ausgelegt als Dummheit und ich muss das nachzahlen oder muss ich da auch relevante Strafen für über mich ergehen lassen?
Gut, dass du das ansprichst, weil ich wollte diese Keule nicht rausholen. Aber ja, natürlich. Ich meine, wenn du Steuern nicht abführst, ne, egal ob im Inland oder Ausland, bist du halt immer im Bereich Steuerhinterziehung, Steuerverkürzung. Und wir wissen ja alle, ne, ab einer gewissen Größenordnung, so ab 1 Million, dann wird es auch richtig ärgerlich und gefährlich. Und ja, das ist immer ein Thema.
Würdest du sagen, das Wort Steuerverkürzung ist immer negativ konnotiert? Also ist das immer kriminell? Oder ist Steuerverkürzung, kann ich sagen, du, ich habe hier irgendwie noch 3 legale Sachen gefunden, ich habe meine Steuern verkürzt? Oder sagst du, nee, Steuerverkürzung ist nie legal?
Nee, man kann das leider nicht kompensieren. Ne? Das heißt, du kannst dich irgendwie so 5 Millionen hinterziehen, sagen, ja, ich habe ja hier 6 Millionen gespendet okay, oder so. Ne? Ja. Das geht leider nicht. Insofern, ja, das ist immer negativ konnotiert, definitiv.
Okay. Du hilfst wahrscheinlich auch mit in der Produktroadmap, weil du, ich weiß nicht, was für Schwerpunkte deine Mitgründer haben. Ihr seid zu dritt?
Wir sind mittlerweile jetzt zu zweit. Der dritte Mitgründer ist ausgestiegen, genau.
Wie habt ihr euch die Themen aufgeteilt im Management?
Management ist, dass Christian quasi intern derjenige ist, der die Strukturen schafft und ich bin mittlerweile derjenige, der nach außen geht, der die Themen setzt, die Schwerpunkte setzt und eben auch versucht, diese Marke weiter auszubauen.
Von den ungefähr 160 Mitarbeitenden, wie viele arbeiten wo? Also ihr habt wahrscheinlich irgendwie Programmierung, ihr habt wahrscheinlich irgendwie Customer Service, ihr habt Marketing. Wie ist das ungefähr verteilt?
Ein Großteil der Leute arbeitet in der Tat mittlerweile in der Produktentwicklung. Das heißt klassische Engineers. Dann haben wir auch mittlerweile ein großes Produktteam. Die machen Product Research, gehen mittlerweile auch eben zu den Steuerkanzleien raus, schauen ihnen über die Schultern. Wir haben natürlich auch Produktdesigner. Das heißt, das ist so das große Produktteam. Dann, wie du sagst, klassischen Customer Support, auch Customer Success, glaube ich, wahnsinnig wichtig in dem Bereich. Ne? Weil wir reden ja über ein komplexes Produkt oder ein komplexes Thema dahinter. Und dann ja so die klassischen Bereiche, ne? Also Sales, Marketing, obwohl wir gerade im Sales noch weiter im Ausbauen sind, weil so klassische Geschichten wie so Kaltakquise machen wir noch gar nicht.
Baut ihr schon viele KI-Themen ein?
Wir sind gerade am Überlegen, wo das Sinn macht. Das Problem ist, oder die Herausforderung ist nicht das Problem, die Herausforderung ist natürlich so eine gewisse Fehlerwahrscheinlichkeit von KI. Und im Steuerrecht gibt es 100% oder ist es falsch? Ne? Und das ist gerade so die gewisse Herausforderung. Aber ja, wir arbeiten gerade an Themen, weil wir haben natürlich einen riesigen Datenschatz. Dieser Datenschatz sind also die Kernunternehmensdaten. Das heißt, da kannst du noch wahnsinnig schöne Dinge machen, wie mit Liquiditätsprognosen, Analysen und dergleichen. Und genau, das sind so die Bereiche, wo wir uns KI sehr gut vorstellen können.
Bei euch auf der Webseite steht, glaube ich, irgendwie ab 50 Euro im Monat oder sowas.
Genau, da fängt das an.
Was wäre so ein Feature, wo du das Gefühl hast, wenn wir das einbauen, können wir auch das Doppelte im Monat nehmen, easy, weil das brennt den Leuten unter den Nägeln und hat für die einen total hohen Wert. Gibt es sowas?
Da sind wir gerade dran. Wir wollen das bis Ende des Jahres geschafft haben. Und zwar, du musst quasi aus so einer Buchhaltungssicht musst du deine ganzen Transaktionsdaten mal mit den Zahlungsdaten mappen. Und gerade größere Händler, die ja über den Molly und Klarna und PayPal eben auch noch Geld vereinnahmen, für die ist das immer eine riesen Herausforderung, wenn die das manuell machen müssen oder den Steuerberater das machen müssen. Das heißt, da arbeiten wir jetzt gerade daran, dass wir das bis zum Jahresende quasi in ein Produkt gegossen haben. Und ja, darauf freue ich mich schon.
Wie seid ihr finanziert?
Wir sind finanziert durch Venture Capital. Das heißt, so die erste Runde, die Seed-Runde, haben wir hier in Deutschland mit dem Heiter Gründerfonds gemacht, was ich wirklich jedem Gründer empfehlen kann. Wahnsinnig klasse.
In welchem Jahr war das?
Investor. Das war im Jahr, muss ich wirklich kurz zurückdenken, 2018 war das.
Mhm. Genau. Wie viel habt ihr da aufgenommen? Wahrscheinlich die klassische Million oder so?
Das war damals noch dieser klassische Betrag von 600.000. Das, 600.000 als Wandeldarlehen. Und dann war so die Series A, ging dann quasi mit Excel. Visionaries Club und 20VC, kennst du wahrscheinlich. Und dann quasi Series B, die letzte Runde war dann mit Tiger Global.
Und da habt ihr 17 Millionen aufgenommen? Habe ich das richtig gelesen?
Mit Excel waren das 17 Millionen Euro und sagen wir summa summarum, wenn man alles zusammenrechnet, sind wir so bei 70, 75 Millionen Euro.
Okay, toll. Was würde euer Leben dramatisch vereinfachen, wenn ihr euch aussuchen könntet, ein oder zwei Wettbewerber werden ab morgen ausgeschaltet oder wenn ihr sagt, wir schlagen den gordischen Knoten kaputt, dass wir Leute noch schneller überzeugen, wie gut unser Produkt ist. Also sozusagen gibt es, ist der Wettbewerb sehr hart in dem, was ihr macht, oder sagst du eher das Onboarding von Kunden, wenn das einfach einfacher ginge, dann wäre unsere Arbeit viel einfacher?
Also das sind ja alles Sachen, die wir eigentlich selber in der Hand haben. Ich meine,
also gibt's relevante Wettbewerber? Ist der Markt sehr voll mit Angeboten, die sagen, im Grunde machen wir genau das Gleiche wie ihr?
Gibt's eigentlich nicht. Ne? Also punktuell schon. Es gibt Leute, die machen nur dieses Umsatzsteuerthema. Es gibt Unternehmen, die machen dann nur dieses Buchhaltungsthema. Ein Thema, was natürlich umtreibt, ist so dieser regulatorische Rahmen. Ne? Das heißt, wir haben immer dieses Steuerrecht und das steht natürlich ständig so vor dem Hintergrund der Reformierung. Mhm. Und wenn es da so eine gewisse Planungssicherheit gebe, ja, wenn die EU-Staaten sich mal wirklich auf diese Reform, die ich vorhin angesprochen habe, wirklich mal einigen könnten. Ne? Das ist für mich gerade so ein Thema, was mich umtreibt.
Wie kannst du da drauf einwirken? Bloggen?
Ich kann bloggen, ich kann auch ein bisschen so in diese Richtung dieser Verbandsarbeit gehen, was eigentlich gar nicht so meins ist, aber das super langwierig ist. Insofern ist es einfach ja ein gutes Produkt, den wir haben, was dann schnell agieren kann.
Wahrscheinlich sagen die, wir hatten gerade letzte Woche unsere Jahreshauptversammlung, kommen sie auch nächstes Jahr nochmal.
Ja, so ist das. Ne? Oder wir schreiben gerade in einem 100-seitigen Whitepaper, wollen sie nochmal so einen Absatz dazufügen. Ja,
ja, genau. Und das Whitepaper wird leider nur intern gelesen.
Genau.
Okay, sorry, aber da, was wünschst du dir von, also wir haben ja wahnsinnig viele aus der aktuellen Regierung, die wahrscheinlich diesen Podcast hören, was würdest du dir wünschen, was da vorangetrieben wird und warum das auch vielleicht für die Regierung ein toller Case wäre?
Ich meine, wir reden ja gerade aktuell so über Bürokratieabbau, ne? So als einen der Wachstumstreiber, was wir wirklich in der Hand haben. Und da würde ich mir wünschen, und das trifft uns, das trifft die Unternehmen, dass die Finanzverwaltung sich mal auf so einen einheitlichen Datenstandard einigt. Mhm. Man muss sich vorstellen, in den Unternehmen.
Einheitlich in Deutschland oder europaweit einheitlich?
Fangen wir erstmal klein an. Also erstmal Deutschland, das wäre schon ein Riesenfortschritt, weil man muss sich überlegen, wie viele Ressourcen in den Steuerkanzleien Unternehmen vorhanden sind, um dann Daten zu komprimieren, an die Finanzverwaltung zu schicken. Und dann sitzen da wieder Betriebsprüfer, die dröseln diese komprimierten Daten wieder auf, ja, und haben wieder 1000 Fragen an die Unternehmen. Ich will nicht wissen, wie viele Milliarden an Arbeitsstunden da quasi versenkt werden. Das könnte man quasi einfach machen, indem man so einen einheitlichen Datenstandard hätte.
Das ist aber von Bundesland zu Bundesland wenigstens einheitlich, oder?
Ist es noch nicht, es gibt noch keinen. Es gibt dafür so ein Ermächtigungsgesetz, so nennt man das Ganze, aber die Verwaltung arbeitet quasi intern immer noch in Arbeitsgruppen, an diesen Datenaustauschstandard quasi den zu definieren.
Wenn du sagst komprimieren, ist damit zum Beispiel gemeint, dass ihr aus 47 Positionen dann eine macht und man dann bitte mit dieser einen weiterarbeiten soll und die fangen dann aber an wieder zu gucken, wie ist dann Position 43 da reingekommen?
Genau, also ganz einfaches Beispiel, du meldest ja einmal als Unternehmer entweder einmal im Monat, einmal im Quartal den Umsatz ans Finanzamt. Das ist ja eine Zahl, du meldest da eine Zahl und dann führst du da die 10.000, 100.000 Euro Umsatzsteuer ab. So, dann kommt ein Betriebsprüfer hin und sagt, wie viele Transaktionen verbergen sich denn dahinter? Und ich möchte gerne mal die eine Millionste, die 13.589. Transaktion mir einzeln anschauen, dann bohrst du das wieder auf.
Aber ist das nicht unvermeidlich, wenn man gegen Schmu prüfen will?
Natürlich muss man das machen, aber warum einigen wir uns nicht auf den Standard und wir ermitteln die Daten einfach so, wie sie reinkommen? Ja, also warum muss man die erst noch komprimieren, dann irgendwelche Formulare pressen? Mhm. Die Ressourcen sind ja da. Und das Schöne ist ja auch, die Marktplätze selber, also Amazon und Co., die müssen seit, ich glaube, 2019 in Deutschland, müssen die schon jede Transaktion vorhalten an die Finanzbehörden übermitteln. Das Problem ist nur, die Finanzbehörden arbeiten damit nicht. Die können das gar nicht abrufen, weil die gar nicht die Ressourcen haben.
Wenn du sagst, die arbeiten nicht damit, meinst du, die holen dann noch nicht das raus, was man rausholen könnte? Oder würdest du wirklich sagen, du würdest einen Zehner auf den Tisch legen und sagen, es kann gut sein, dass sie da noch nicht reingeguckt haben?
Ich lege sogar einen 100 auf den Tisch und dann Kasten Astra drauf mit der Wette. Die haben da noch nicht reingeguckt. Also es gibt in Deutschland wirklich so ein Haftungsgesetz, dass zum Beispiel Amazon...
Ist nicht sozusagen nach 5 Jahren schon wieder egal? Wie lange ist die Verjährung? 4 Jahre, 5 Jahre?
Ja, also in der Regel sogar 10 Jahre bei Steuern. Ah, okay. Also Steuern bist du immer dran.
Aber ich glaube, Privatsteuern ist, glaube ich, deutlich kürzer.
Nee, also in der Regel Festsetzungsverjährung ist in der Tat mehr 10 Jahre. Also mindestens. Ne? Und insofern, wenn du im Bereich Steuerverkürzung bist, sogar noch deutlich länger dann. Ne?
Ah, okay, aber da wirst du dich besser auskennen als ich. Ich muss dringend telefonieren. Okay, verstanden. Und wer könnte, also das sind ja tolle Vorschläge und klingt auch super logisch. Wer könnte was dagegen haben, dass das genau gemacht wird? Also was schätzt du? Inkompetenz, Misswollen oder eine Papierlobby oder also wer könnte was dagegen haben, dass das so verbessert wird?
Ich glaube nicht, dass da jemand was dagegen hat. Ich glaube, das Problem ist halt, ne, also wenn man sich mal so das Bundesfinanzministerium anschaut, wo ja so viele Drähte zusammenlaufen, die sprechen halt nur mit den Großkonzernen. Ich meine, wir in Deutschland sagen immer, ja, so der Mittelstand, das ist unser Rückgrat, da entsteht die Innovation. Aber mit denen redet halt kaum einer. Ja, das heißt, die ganzen Lobbyverbände beim BMF in Berlin, das sind halt oft Vertreter von Großkonzernen.
Kann man ungefähr sagen, wie viel Prozent vom E-Commerce halt eben nicht bei den Großen landet? Also ist das
ja
wahrscheinlich durch Amazon natürlich schon nicht ganz so viel mehr, was übrig bleibt, aber ich kann es mir noch gar nicht vorstellen.
Ja, Amazon zum Beispiel selber hat ja so einen Eigenhandel, so der schwankt immer so zwischen 40-50%. Der Rest sind ja wirklich dann so mittelständische Unternehmen und das ist auch wirklich der Großteil. Das heißt, so eine Bayerstoff, die direkt eben so auf Amazon und andere Plattformen verkauft, ist ja eher die Ausnahme.
Wir hatten vorhin einmal schon mal ungefähr gesagt, ich glaube, hat mir die Zahl gar nicht zu Ende gesprochen. Was schätzt du, falls 100% der in Deutschland ansässigen E-Commerce-Unternehmen mit Cross-Border-Fällen eure Kunden werden? Wie viel gibt es da maximal? Eher 40.000 oder
5.000? Hier in Deutschland würde ich sagen, das kann man sogar relativ einfach rausfinden, weil all die Unternehmen, die Cross-Border verkaufen, die müssen sich beim Bundeszentralamt für Steuern registrieren und das gibt eben Zahlen raus. Das sind aktuell, wie du schon sagst, so um die 40.000.
Okay. Wächst das stark? Also ich kriege ja immer mit, dass mir immer, wenn ich abends vorm Einschlafen nochmal auf Instagram gucke, wird mir vorgeschlagen, dass ich doch eigentlich auch mal E-Commerce machen sollte. Ist das etwas, was stark wächst oder ist das 20 fallen weg und 20 neue kommen dazu?
Wir hatten natürlich im letzten Jahr so eine gewisse Konsolidierung. Ne? Das heißt, ne, diese Corona-Hype, Covid-Hype, wo auch wir natürlich sehr stark gewachsen sind. Danach gab es die Konsolidierung und ich sehe jetzt so eine gewisse Talbildung und Erholung, das schon.
Du sagst, ihr seid stark gewachsen. Was waren zwei Sachen, die dich am Wachstum mega erfreut haben? Und was waren zwei Sachen, wo du sagst, Wachsen ist doch nicht so toll?
Also das, was mich erfreut hat, natürlich, sag ich mal, dass man so spannende Kunden und geile Marken so als Kunden gewinnt. Das ist natürlich cool, wenn man sagen kann, auch seinen Kindern dann, ne, weil die verstehen natürlich nicht, was ich da mache. Mhm. Ich sage, schau mal her, ne, das Produkt, da helfen wir, dass die Steuern abgeführt werden. Ne? Das ist schon cool.
Toll, Papa, gib mir mein iPad wieder.
Ja, genau. Ja. Dann zieht meine Frau mir mal auch schon weg. Jetzt reicht's, Regie. Ja. Genau, aber natürlich hast du auch klassischen Wachstumsschmerz. Ne? Und das merkst du natürlich häufig im Support. Ich meine, das ist ja ständig auch präsent bei anderen Unternehmen, du musst den Support nachziehen. Und das ist schon eine gewisse Herausforderung, dann auch zu wissen, weil die Leute auch dann 3-4 Monate vor auszubilden, die Themen einzuarbeiten, damit du dann wirklich dann auch immer im Gleichklang bist. Das ist schon eine große Herausforderung.
Was waren KPIs im Support, wo ihr gesagt habt, darauf müssen wir jetzt ein bisschen optimieren und achten, damit wir auch wissen, dass der Support wieder genauso gut funktioniert wie der Rest vom Produkt?
Genau. Auch da, ne, ein klassischer Lerneffekt. Ich habe natürlich darauf geachtet, so die Antwortzeiten. Das war für mich so der erste wichtigste KPI, bis ich dann gemerkt habe, Moment mal, und das ist auch wichtig, dass man auch selber als Geschäftsführer mit den Kunden und den Nutzern spricht, wo die gesagt haben, Roger, ne, es gibt mittlerweile so viele Iterationen teilweise in den Tickets, ja, wir haben so viele Schleifen, dass wir mittlerweile auch darauf achten. Also möglichst, ne, im ersten oder zweiten Touchpoint dann auch das Problem wirklich zu lösen.
Gibt es eine Firma, die du wahnsinnig gut findest, wo du sagst, Mensch, die haben gerade in dem Finanzbereich das so toll gemacht, was auch immer die machen? Fällt dir da was ein?
Im Finanzbereich? Ja, vielleicht so mittelbar, also klar, so eine Art Goldstandard ist schon Stripe, das muss man ganz klar sagen. Also wie die sich etabliert haben und wie sie quasi ihre Ambitionen auch so in die Köpfe Leute gebracht haben, das ist schon bemerkenswert.
Wenn du mal so einen Weiß- oder Rotweinabend mit dem CEO von Stripe machen könntest und er dir alle Fragen weinehrlich beantworten würde, die du ihm stellst, was würdest du denen gern fragen?
Ich glaube, die wichtigste Frage wäre, und auch das ist ja immer so intern so die größte Herausforderung, wie bist du an die Leute gekommen, ne? An die entscheidenden Leute gekommen, die das Unternehmen mit nach vorne gebracht haben. Wie waren da die ersten Gespräche? Wie hast du sie fürs Unternehmen überzeugt? Und von wem hast du dein Potenzial erkannt?
Wie macht ihr das bisher? Was sind so typische Stellen, die ihr, wo euch besonders viel Mühe gibt bei der Besetzung?
Eigentlich alle, also natürlich alle, aber was wir jetzt gemerkt haben, ist, wir sind doch im Schnitt ein relativ junges Team, dass wir gerade auf der Management-Ebene auch wirklich jetzt erfahrene Manager haben, ne, die auch Leute weiterentwickeln können. Weil gerade so ein junges Team, das hat natürlich ein gewisses Momentum. Und wenn dann mal ein gewisser Gegenwind kommt, ne, dann brauchst du wirklich auch erfahrene Manager. Das ist so ein Lerneffekt.
Du hattest gesagt, nach den Sturm- und Drangzeiten in Corona, wo jeder irgendwie E-Commerce angefangen hat, gibt es jetzt so ein bisschen eine Konsolidierung. Ist das für euch eine Herausforderung oder sagt ihr, nee, ist viel besser, weil wir dann eh Partner und Kunden haben, mit denen wir längerfristig planen können und nicht irgendwie so Leute oder Kunden aufkommen, die gar nicht so richtig auf langfristig irgendwie das Thema angehen?
Ja, auf der einen Seite, sag mal, hat es bei uns die Erkenntnis bestärkt, dass wir gerade auf dieses kleinere Händlersegment nicht mehr zwingend setzen. Ne? Das heißt, das sind ja häufig auch so Händler, die kaufen irgendwo Produkte in Asien billig ein, drucken da ihr Label drauf und verkaufen das dann einfach hier teurer weiter. Und das Segment hat jetzt wirklich so, ja, Post-Covid-Kater ist fast, ich will nicht sagen, zum Erliegen gekommen, aber das haben wir für uns mittlerweile intern weitestgehend abgehakt.
Was sind, ich glaube, du hast erzählt, dass ihr über den Umsatz nicht so sehr redet, aber man könnte jetzt irgendwie ja hochrechnen, 2.500 Kunden und monatliche Zahl oder sowas. Was schätzt du, wann ihr mal einen achtstelligen Recurring Monthly Revenue hat? Wahrscheinlich seid ihr jetzt so irgendwie im siebenstelligen Bereich. Weiß man nicht, aber ist achtstellig in dem Markt möglich?
Ja, definitiv.
Was ist dann denn, also was würde am meisten helfen, dass man irgendwie sagt, jetzt machen wir nochmal 12 neue Länder oder eine Vertriebsinitiative mit der Kräuter? Also was sind da die größten Hebel, um vielleicht euren Umsatz zu verfünffachen?
Natürlich auch das Thema Internationalisierung. Ne? Das heißt, so europäische Märkte wie zum Beispiel Frankreich, Italien, Spanien sind für uns schon spannend.
Da seid ihr noch nicht vorhanden, vertreten?
Da waren wir sogar in der Tat mal vertreten, also nach der ersten Finanzierungsrunde, da hat man natürlich schon so einen gewissen Drive und will gleich alles auf einmal erreichen. Das heißt, ich hatte sogar Vertriebsteams oder kleinere Vertriebsteams in diesen Ländern. Ich habe den aber relativ schnell wieder geschlossen, weil ich gemerkt habe, wir verstehen den Markt nicht so, wie wir es eigentlich müssten.
Am Beispiel Frankreich.
Beispiel Frankreich zum Beispiel. Also wir verstehen den Markt nicht so, wie wir es müssten. Uns fehlen auch die entsprechenden Partner vor Ort. Und ja, wir werden auf absehbare Zeit nicht auf einen grünen Zweig kommen. Deswegen habe ich das relativ schnell wieder zugemacht.
Okay, aber es könnte dann sein, dass in der Zukunft nochmal irgendwie mit ein bisschen mehr Vorplanung oder mit ein bisschen mehr Erfahrung im Boot vielleicht mit den richtigen Key-Positionen besetzt, die das schon mal gemacht haben, könnte man das wieder angehen.
Definitiv, und dann würde ich sagen, ne, ein Markt nach dem anderen, nicht gleich drei große europäische Player auf einmal. Ja.
Du machst mir jetzt schon den Eindruck, dass du relativ vernetzt denkst, dass du tief in dieser Finanzgeschichte erfahren bist, dass du schnell auch Informationen verarbeitest. Steckt in der Software viel von dir drin?
Da steckt natürlich diese ganze Steuerlogik mit drin. Ja. Also zumindest in den Anfängen war das mein Wissen, ne? was dann quasi da die Entwickler als Entscheidungsbäume mit in diese Steuersoftware eingebaut haben. Und dafür brenne ich eben auch. Und das ist auch das, was ich im Content weitergebe. Und ich schreibe immer noch relativ viele Blogartikel selber. Ich gebe auch mittlerweile noch teilweise noch Fortbildung für Steuerkanzleien dann. Und ja, da steckt noch viel von mir drin.
Also eigentlich ist ja dieses Content-Teilen super gut. Habt ihr neben dem Blog noch irgendwie andere Medien, auf denen ihr das macht? Habt ihr einen TikTok-Kanal, wo du dann dazu tanzt oder sowas? Oder YouTube?
Da muss man mal fragen, was ist authentisch? Ne? Und ich glaube, was halt unauthentisch wäre, wenn wir versuchen würden, dieses Thema Steuern irgendwie hip zu machen. Das ist gerade so ein B2B-Segment. Ich meine, du willst ja nicht täglich mit deinen Steuern konfrontiert werden. Du willst doch irgendwie ruhig schlafen, willst wissen, okay, das läuft da sauber und ruhig hin und ich will eigentlich gar nichts davon wissen. Und insofern muss man aufpassen, welche Kanäle passen und welche nicht.
Ja. Was für eine demografische Beschreibung wird es zu einem typischen Kunden geben? Sind die Ü30 oder unter 30? Weil kann ja schon sein, dass vielleicht auch viele eher Anfang 20 sind. I don't know.
Na, wir sprechen ja, sagen wir, beide Segmente an, sowohl unsere Nutzer, das sind ja eher die Steuerkanzleien, ja. Die sind im Schnitt schon definitiv ja. eher älter, das ist gar keine Frage. Bei den Unternehmen ist es ja heterogen. Ne? Also du hast natürlich so Startups wie Snox oder AirUp, das sind junge Unternehmen, auch die Gründer sind ja doch recht jung, hast natürlich auch große
Konzerne. Sind das Kunden von euch?
Das sind Kunden von uns, ja.
Cool. Okay. Arbeitet ihr dann mit denen auch viel zusammen und sagt, guten Tag, Herr Snox, sag mal, was deine typischen Requirements sind, wie können wir uns weiterentwickeln?
Eben nicht, ne? Weil die sagen, ich habe doch hier einen Steuerberater, ich habe hier einen Texto, bitte lass mich mit diesen Steuerthemen quasi in Ruhe. Und das heißt, da kommunizieren wir eher mit den Steuerkanzleien.
Okay. Und habt ihr das Gefühl, dass ihr von den Steuerkanzleien gutes Roadmap-Feedback bekommt oder ist das so ein bisschen listen to your customers and then ignore them?
In den Anfangsjahren würde ich das nicht von der Hand weisen. Ne? Mhm. Klar, das ist teilweise so. Und mittlerweile würde ich sagen, doch. Unsere Produktteams fahren auch wirklich raus zu den Steuerkanzleien und schauen sich wirklich mal so einen Arbeitsalltag an von der Steuerfachangestellten. Das heißt, wie arbeitet die mit der Software? Wo ist die auch wirklich genervt dann? Ne? Und was ärgert die? Und haut dann vielleicht irgendwann ab und da ist ihr Chef, ne? Natürlich noch doppelt ärgerlich. Das heißt, das machen wir mittlerweile schon sehr intensiv.
Was ist deiner Meinung nach euer größter Erfolg der letzten 12 Monate?
Der größte Erfolg der letzten 12 Monate ist in der Tat, dass wir den Produktbereich wirklich mit dem Markt vernetzt haben. Weil das hatten wir die letzten Jahre nicht so intensiv. Das war auch eines meiner Learnings, vielleicht auch ein Fehler, den ich selber gemacht habe. Ich hatte quasi so eine Art Schattenproduktteam. Denn ich hatte für die ganzen Steuerrechter bei uns im Haus, hatte ich so ein eigenes Department gegründet. Wir haben das RegTech Center genannt. Das waren so honorige Big Four Berater. Und weil die natürlich eng mit dem Gründer verwoben waren, waren die immer sehr exponiert und man hat sich das Produktteam gar nicht mehr getraut, mit denen zu sprechen. Mm. So, und die waren halt auch komplett weg vom Markt und es war eher diese Steuerrechter, die im Markt waren. Und das haben wir dann relativ schnell auch dann auch sehr stringent beendet.
Ich würde jetzt raten, dass du das Thema New Work irgendwie schon auch gut findest und vielleicht auch irgendwie, wenn du jetzt irgendwie den nächsten Termin hast, in einem Taxi, in der Bahn, mit dem Handy, mit dem Laptop irgendwie wieder Zeug machst. Was sind für dich Tools, Softwares, die du total gerne nutzt, wo du das Gefühl hast, damit kannst du gut deine Ideen rüberbringen, kannst du irgendwie auf Antworten eingehen, kannst du irgendwie dein Team managen, gibt's da typische Software-Tools, die du gerne benutzt?
Ich glaube, so ein Tool wie Slack nutzen wahrscheinlich die meisten, aber es ist immer so eine Hassliebe. Ne? Das heißt, es ist wahrscheinlich so der Hauptkommunikationskanal sicherlich bei uns, auch wenn wir einmal eine Woche so ein All-Hands machen. Das definitiv schon.
Vor Ort oder virtuell?
Das ist virtuell. Das ist in der Tat virtuell. Die Firma an sich kommt komplett in Gänze zweimal im Jahr zusammen. Einmal ein Sommerfest und einmal eine Weihnachtsfeier, wo dann wirklich alle zusammenkommen.
Wo wäre das dann jeweils?
Das ist dann meistens hier in Hamburg, weil ein Großteil der Leute in der Tat noch aus Hamburg kommt, aber mittlerweile auch in allen EU-Staaten arbeiten. Also CTO lebt mittlerweile zum Beispiel in Bulgarien.
Und für die nächsten 12 Monate, wo glaubst du, oder was wäre so ein Rollout oder eine Entwicklung, wo du das Gefühl hast, das wird fast jeder Kunde merken, wenn wir das endlich rausbringen. Oder das ist eine tolle Neuigkeit, die du dich dann freust, irgendwie, dass sie endlich vollendet ist.
Wir hatten vor kurzem unseren Tax Innovation Summit. Das heißt, da laden wir mal so unsere größten 100, 120 Steuerkanzleien ein. Und denen haben wir in der Tat versprochen, dass wir bis Ende des Jahres zum Buchhaltungsschnittstellen Marktführer werden wollen. Das heißt, wirklich alle relevanten Payment-Kanäle bis Ende des Jahres ausgerollt haben. Und da haben wir uns aus dem Fenster gelehnt auf dem Summit. Und das müssen wir jetzt halten. Und da bin ich aber auch zuversichtlich.
Und im Grunde müsst ihr dann für jede Plattform, für jeden Payment-Anbieter die ganze API können, müsst das irgendwie integrieren, müsst, okay.
Genau, also das ist ja
fehlerfrei sein, ihr dürft keine Daten löschen.
Exakt. Ne? Also nicht einfach nur so ein CSV-Upload zur Verfügung stellen, weil das wäre eben nicht GOBD-konform, ne? sondern wirklich eine native API mit entsprechenden Pflege dahinter, ja.
Müsst ihr auch das Thema Versicherung im Kopf haben, dass ihr sagt, irgendwie, ist das etwas, was passieren kann, dass man euch irgendwie in Anspruch nimmt, wenn ihr meine Steuerdaten irgendwie kaputt macht oder die falsche Erklärung abliefert?
Absolut spannende Frage und ich schreibe sogar gerade einen Fachartikel für eine Steuerrechtszeitschrift, wo es darum geht, eine Fehlerkultur und dieses Fintech-Techstack-Thema zusammenzubringen, weil ich meine, man muss ja ehrlich sein, es gibt keine Software, die ist fehlerfrei. Definitiv nicht. Ne? Selbst die Großen nicht und auch die Kleinen nicht und die Mittleren nicht. Das heißt, man muss sich regelmäßig mit der Frage auseinandersetzen, wer hält den Kopf dafür hin? Gar keine Frage. Ja. Und da sehen wir uns dann auch in der Verantwortung. Das heißt, wenn Fehler passieren, dann halten wir auch den Kopf dafür hin, ja.
Okay, spannend. Vielen Dank. Ich glaube, mir hat das sehr viel gebracht. Ich habe das viel verstanden und das ist auch tatsächlich nicht häufig, dass ich, glaube ich, so viele Fragen stellen konnte, die beantwortet werden. Insofern großes Lob für deinen Input und vielen Dank auch von unseren Zuhörenden für deine ganzen Antworten.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ich wünsche euch viel Erfolg. Ich wünsche euch Zuhörenden, dass ihr ein paar spannende Takeaways hattet. Ich glaube, es ist schon auch wieder so ein typischer Bereich, über den man vielleicht, wenn man nicht im E-Commerce tätig ist, gar nicht so viel nachdenkt. Aber einmal so mit einem Ohr zu hören, was man da an Investments reinsteckt, das heißt, das ist ein durchaus ein Markt vorhanden, dass Roger sagt, die haben schon 160 Mitarbeitende, ist irgendwie spannend, dass man noch nicht mal global irgendwie ausgerollt ist. Also da ist auch für meine begrenzte Fantasie noch wahnsinnig viel Luft nach oben. Und da würde ich sagen, ich habe euren Blog weiter im Auge und guck mal, was da so für Themen kommen oder wann ihr neue Märkte ausrollt. Weiterhin viel Erfolg.
Vielen Dank, Christoph.
Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich auf euch. Und wenn ihr diese Abmoderation hört, dann weiß ich, dass es doch irgendwie ein gewisses Interesse von euch gab für diese Folge. Und dann habe ich jetzt auch die Frechheit zu sagen, bitte gebt doch dieser Folge oder dem Podcast mal ein paar Sterne auf der Plattform, auf der du gerade guckst. Das dauert für dich wahrscheinlich nur wenige Sekunden, aber bedeutet uns die Welt. Insofern ganz lieben Dank, falls du dieser Bitte nachkommst. Und bis zur nächsten Woche. Bis dahin ganz liebe digitale Grüße von
Roger
und von Christoph. Tschüss.
Tschüss.